Hallo, herzlich willkommen zu Burn Rate, dem Visa Insider Podcast. Ich rede hier mit Gicho Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Folge 79 steht an und wir nehmen auf am Donnerstag, dem 22. Januar um 21 Uhr am Abend. Dieser Podcast wird gesponsert von unseren Partnern Ara Ventures und Wenger Mieli.
Ja, da machen wir gerade einen kleinen Einschub von Ara Ventures. Diese Woche hat Ara Ventures den Call for Startups für die Veranstaltung von 5. März 2026 versendet. Startups können sich bis zum 8. Februar für einen Pitching-Spot bewerben. Bitte streut das bei Gründern in eurem Netzwerk, die gerade im Fundraising stehen, damit sie sich bewerben können. Mehr Informationen findet ihr auf dem Ara Ventures LinkedIn-Kanal oder auf der Ara Ventures Webseite.
Sehr schön, Guy, was sind heute die Themen?
Ja, heute haben wir spannende News. Wir starten mit dem Exit von MyBikePlan. Dann gehen wir auf die Mega-Runde von TerraLayer ein und zum Abschluss der Section diskutieren wir über den anstehenden Generationenwechsel bei Index Ventures. Im Schwerpunktthema diskutieren wir dann mit Michi Sauter, dem Project Lead bei DeepTech für das Project Switzerland, das kürzlich lanciert und breit kommuniziert wurde. Ihr habt da sicherlich schon etwas davon gehört. Wir gehen da ziemlich in die Tiefe mit ihm, also sehr spannend, bleibt dran. Die Hörertage geht um das Thema VC Ghosting und zum Schluss beleuchten wir wie immer die spannendsten Transaktionen der Woche im Schweizer Venture-Ökosystem. Lass mich doch gleich starten. Wir gehen auf den Exit von MyBikePlan ein. Das Zürcher Scale-Up aus der Swiss-Mobility-Szene wurde von der deutschen Fahrradleasinggröße Jobrad Holding SE übernommen. Ein strategischer Meilenstein für beide Seiten. MyBikePlan hat sich seit seiner Gründung im 2019 zum führenden Anbieter von Buy Now Pay Later Finanzierungen für Velos und E-Bikes in der Schweiz entwickelt und hat über 10.000 Kunden und Kundinnen bedient. Mit dem Einstieg von Jobrad sichert sich das Unternehmen nicht nur Zugang in die Schweiz, sondern stärkt auch die internationale Expansion des Mobilitätsnetzwerks. Max, du warst beim Deal indirekt involviert. Ist das korrekt?
Ja, ist korrekt. Du sagst es indirekt. Ich bin ja im VR von der M&A-Boutique Everstride und habe den Kontakt hergestellt zu Raimund Barreuter, dem Managing Partner von Everstride, und er hat dann den Deal erfolgreich umgesetzt, zusammen mit den Gründern von MyBikePlan.
Ja, spannend. Congrats für die Intro und dem Team von Everstride für den Exit und natürlich auch den Jungs von MyBikePlan. Super gemacht. Was macht aus deiner Sicht, Max, den Erfolg von MyBikePlan im Schweizer Markt aus und warum ist dieses Buy Now Pay Later Modell gerade bei Velos und E-Bikes so relevant im Vergleich zum klassischen Leasing-Modell?
Es ist spannend. Ich meine, die Gründer von MyBikePlan haben eine sehr gute Nase fürs Timing. Ich durfte ja schon den ersten Exit vom Mitgründer Silvan Bauser begleiten. Damals waren wir beteiligt bei Struct, seinem ersten Startup, das wir dann an Unity verkauft haben. Und auch dort war Silvan eigentlich schon zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort mit seiner Game Engine Struct. Und auch hier wieder hat Fabian Bollhalder und auch Silvan, die haben das sehr gut gesehen. Also ich glaube, Silvan, bin nicht sicher, ob er von Anfang an mit dabei war, aber Fabian auf jeden Fall, ihn kenne ich auch schon lange, begleite ihn schon lange und halte sehr viel von ihm. Und er hat das einfach gesehen damals, dass das eben ein Riesenbedürfnis ist. Und dieses Bedürfnis hat sich dann tatsächlich manifestiert und ist ein sehr großer Markt geworden. Also man kann eigentlich sagen, ich komme immer mit meiner Metapher des Surfers, der eben zu richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein muss, damit er die Welle erwischt, und das ist hier eben genau passiert. Also meiner Ansicht nach eben steht MyBikePlan genau in der Schnittstelle zwischen einer starken Nachfrage und eben nach nachhaltiger Mobilität und einem Markt, in dem eben klassische Leasingmodelle regulatorisch schwer umsetzbar sind. In der Schweiz gibt es kein etabliertes Dienstrad-Leasing, wie das in Deutschland heißt, weil die steuer- und arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen das eben nicht in gleicher Weise zulassen. Deshalb hat MyBikePlan mit einem 0% Zinsratenkaufmodell eine Lücke besetzt. Leute können sich ein E-Bike oder Velo sofort leisten und bequem über 12 bis 18 Monate bezahlen, ohne dass zusätzliche Kosten oder eine Zinslast entstehen. Dieses Modell ist besonders attraktiv für jüngere und urban orientierte Kundinnen und Kunden, die Mobilität erleben, aber nicht hohe Kapitalkosten vorfinanzieren wollen. Und das ist eben schon ein Wettbewerbsvorteil gegenüber klassischen Leasing-Konzepten.
Ja, zoomen wir doch gleich ein bisschen raus. Wie wichtig ist die Transaktion denn für das Schweizer Mobility- und Bike-Startup-Ökosystem? Sehen wir hier jetzt einen neuen Trend von grenzüberschreitenden Partnerschaften und strategischen Übernahmen zwischen Schweizer Scale-Ups und etablierten europäischen Mobilitätsplayern?
Ja, absolut. Dieser Deal ist sicherlich ein starkes Zeichen, dass Schweizer Scale-Ups mit klaren, skalierbaren Geschäftsmodellen für internationale Partner sehr attraktiv sind. MyBikePlan schafft es, eine Lösung zu adressieren, die in anderen Märkten zunächst regulatorisch anders gelöst wird. Und genau dieses Know-how nutzt Joprad jetzt strategisch für seine internationale Wachstumsagenda. Solche grenzüberschreitenden Übernahmen zeigen auch, dass eben Schweizer Innovationen nicht nur lokal relevant sind, sondern auch in ein größeres europäisches Ökosystem eingebettet werden können. Für das Ökosystem hier bedeutet das mehr Sichtbarkeit, größere Kapitalströme und Werte, die international eben realisiert werden können. Ein Trend, der im Mobility- und Consumer-Fintech-Bereich sicher weiter an Fahrt aufnehmen wird. Wir kommen dann weiter zu einem Deal, der viel darüber aussagt, wo Europas Energiewende gerade steht. Das sind Zug und Berlin ansässige Batteriespeicher-Startup. TerraLayer hat eine große Finanzierungsrunde über 192 Millionen Euro abgeschlossen. Angeführt wird sie vom französischen Vermögensverwalter Euraseo und der damit deutlich in den deutschen Batteriespeichermarkt einsteigt. Das ist deshalb bemerkenswert, weil Batteriespeicher gerade zu einem der zentralen Bausteine unseres Energiesystems werden. Je mehr Solar und Wind wir ins Netz bringen, desto größer werden die Schwankungen und desto wertvoller werden eben Speicher, die diese Schwankungen ausgleichen können. Gleichzeitig ist der Markt noch jung, komplex und voller operativer Hürden. Netzanschlüsse dauern lange, Finanzierungen sind sehr anspruchsvoll und viele Geschäftsmodelle sind noch nicht wirklich erprobt. TerraLayer positioniert sich genau in diesem Spannungsfeld als Entwickler eigener Speicherprojekte und als Softwareplattform, die anderen hilft, ihre Batterien besser zu vermarkten. Mit der neuen Finanzierung wollen sie innerhalb von 36 Monaten auf 1 Gigawatt installierte Leistung wachsen. Das ist sehr ambitioniert, muss man sagen, aber zeigt auch, wie schnell dieser Markt gerade skaliert. Ja, Guy, was macht die Firma aus deiner Sicht besonders oder besser im Vergleich zu anderen Batteriespeicherplayern in Deutschland?
Ja, vielleicht noch für alle, die jetzt noch nicht so lange Burn Rate hören. In Episode 23 haben wir die erste, vielleicht war es sogar die zweite Finanzierungsrunde von TerraLayer aufgenommen. Da sind wir auch in die Tiefe gegangen, was sie genau machen und wie das funktioniert. Auf deine Frage zurückzukommen, sind für mich zwei Dinge, die TerraLayer besonders gut macht. Erstens ist es Timing und zweitens ist es die Projektpipeline. TerraLayer war sehr früh dran. Sie haben schon im 2022 Netzanschlussanträge gestellt, als viele noch darüber diskutiert haben, ob Deutschland überhaupt Batteriespeicher braucht. Das heißt, sie haben heute 4 Projekte bereits am Netz, 10 im Bau und weitere 200 Megawatt, die sind aktuell baureif. Also sie können mit dem Bau beginnen. Das ist ein echter Wettbewerbsvorteil in einem Markt, in dem Netzanschlüsse der größte Engpass sind und es extrem lange dauert, bis man da die Bewilligung kriegt. Zweitens ist ihre Layer-Software-Plattform, der USP von ihnen, die meisten Player, die bauen einfach nur einen Speicher. TerraLayer hingegen, sie bauen die digitale Infrastruktur, um diese Speicher dann auch optimal zu monetarisieren. Sie sind also eine Mischung zwischen Projektentwickler und Energy-Tech-Plattform. Das macht sich für die Investoren deutlich interessanter.
Ja, wir kennen den Markt ja ein bisschen. Was sagt der Deal über den deutschen und vor allem auch den europäischen Batteriespeichermarkt insgesamt aus?
Ja, auch hier einfach zwei Punkte. Erstens, der Markt ist real und extrem kapitalintensiv. Und große institutionelle Investoren wie Euraseo sind bereit, ernsthaft mitzuspielen und viel Kapital in die Hand zu nehmen. Das ist ein Zeichen von Reife für den Markt. Zweitens sehen wir aber auch, dass der Markt nicht unendlich ist. Experten sagen, dass Deutschland wahrscheinlich noch 10 bis 20 Gigawatt zusätzliche Speicher verträgt. Aber wenn dann zu viel gebaut wird, dann drücken sich die Speicher gegenseitig die Margen kaputt, weil sie alle von denselben Preisschwankungen leben und ja, irgendwann gibt es keine mehr, wo sie da Margen draus ziehen können. Deshalb gewinnt jetzt vor allem, wer früh Projekte gesichert hat und eine starke Vermarktungslösung anbietet. Genau deshalb ist TerraLayer in meinen Augen sehr gut positioniert, um hier eine führende Rolle weiterhin zu spielen. In der Schweiz kennen wir ja auch einige Projekte, die genau dieses Problem erkannt haben und ja bereits jetzt einige doch größere Akkustationen am Netz haben. Kommen wir zur dritten News von heute. Wir sprechen über einen der einflussreichsten Venture Capital Player überhaupt, Index Ventures. Die im 1982 in Genf gegründete Firma ist nicht nur ein klassischer Early-Stage-Investor, sondern hat sich über die letzten Jahrzehnte zu einem der wichtigsten globalen, wirklich erfolgreichen VCs entwickelt. Mit tiefen Verbindungen in der Schweiz, in Europa, über London und natürlich bis in Silicon Valley. 2025 war für Index ein richtiges Erfolgsjahr. Mehrere große Exits haben zu außergewöhnlichen Renditen geführt, in denen teilweise bereits doch ältere Fonds jetzt sogar neue Standards dafür setzen, wie viel Kapital VCs in LPs tatsächlich zurückgeben können. Dazu gehört, um einfach ein paar Transaktionen zu nennen, der frühe Einsatz in Figma von Index Ventures. Die konnten hier nach dem Börsengang von Figma einen extrem hohen Multiple rausholen. Gemäß Bloomberg hat alleine diese Transaktion 7 Milliarden in die Kassen von Index gespült. Ja, 7 Milliarden ist schon ein krasser Exit. Und dann waren sie auch dabei bei Viz. Die Transaktion haben wir letztes Jahr auch angeschaut. 32 Milliarden Exit an Google. Da haben sie, glaube ich, noch mehr als 10% gehalten. Bei Scale AI waren sie dabei, die jetzt gerade kürzlich an Meta verkauft wurden, auch in einem zweistelligen Milliardenbetrag. Aus dieser Position der Stärke blickt Index nun auf eine neue Phase. Die Partner bereiten die nächste Generation von Führungskräften vor. Sie diskutieren aktiv über Nachfolgestrategien und reflektieren darüber, wie man in einem sich sehr schnell verändernden VC-Umfeld bestehen kann. Diese Entwicklung ist wichtig, weil sie zeigt, wie sich das Niveau und die Struktur von Venture Capital weltweit wandeln. Mit einer europäischen Firma, die über Jahrzehnte konsistent große Renditen erzielt hat, während viele andere Fonds im schwierigen Marktumfeld der letzten Jahre doch eher zu kämpfen hatten und die Renditen nicht überall so riesig waren. Max, Index wird oft als einer der wenigen globalen VCs angesehen, der wirklich über Kontinente und über Zyklen skaliert hat. Was ist aus deiner Sicht der Kern dieses Erfolgs und was bedeutet das für europäische VC-Fonds im globalen Vergleich?
Ja, ich habe mich sehr intensiv mit Index auseinandergesetzt. Wir hatten ja auch bei unseren Firmen ehemalige Mitarbeiter von Index und das war immer spannend, mit denen zu reden. Ich meine, es ist schon sehr beeindruckend, was die Rimers da aufgebaut haben. Also ich sehe vor allem drei zentrale Faktoren, wenn ich versuche, die Synthese zu machen. Es ist die Zeit, Geduld und eben auch logischerweise die Selektion. Index war nicht auf schnelle Hits aus, von Anfang an nicht. Sie haben über Jahre in Unternehmen investiert, die echte Category Leaders werden konnten. Also der Figma Case ist ein Paradebeispiel hierzu, also einem frühen 2-Millionen-Check. Das ist schon verrückt. Das ist das, was wir jetzt im Moment investieren bei Koyo. Wurde ein mehrfacher Milliarden-Return nach dem IPO.
So crazy.
Also wirklich ein Ergebnis, das eben nicht durch kursfüßige Marktstimmung entsteht, sondern durch dauerhafte Überzeugung und langfristiges Engagement. Also den muss man zuerst mal sehen. Und sie haben das perfekt gesehen, sind dabei geblieben, sehr nah immer am Gründer. Und ja, das hat wirklich dann funktioniert. Und dass dies im Zunehmen von europäischen Fondspartnern geleistet wird, verschiebt das Narrativ. Europa ist eben nicht mehr nur Talentquelle, sondern eben ein richtiger Mitspieler im globalen VC-Game. Und das wirkt sich positiv auf das gesamte europäische Ökosystem der VCs aus, bei Gründern, aber eben auch bei LPs weltweit. Das ist sicherlich sehr positiv zu werden.
Ja, und Index spricht darüber, ich habe es erwähnt, die nächste Generation vorzubereiten und potenziell auch Nachfolgefragen zu adressieren. Was macht aus deiner Sicht eine erfolgreiche VC-Organisation nachhaltig und wie relevant ist dieser Übergang für die Branche insgesamt?
Ja, man muss sagen, ist ja die Nachfolge ist ja nicht die Stärke von Private Equity oder VC-Partner. Es gibt auch in der Schweiz ein paar erschreckende Beispiele, wo es die General Partner von sehr erfolgreichen Fonds verpennt haben, die Nachfolge aufzubauen. Und was dann passiert ist, ist eben übel. Man verliert dann ganze Teams, die sich nicht estimiert fühlen, die dann vielleicht gehen und selber was machen. oder eben die, ja, die alten Partner, oder wenn du halt über Jahre erfolgreich bist, denkst du, du kannst doch erfolgreich sein mit 60, mit 70, aber ich meine, VC ist etwas, wo du wirklich am Ball bleiben musst und es gibt halt auch viele satte Löwen, muss man sagen, die halt über Jahre viel Geld verdient haben und eben dann eben verpassen, die Nachfolge aufzubauen, oder? Bill Gurley ist ein super Beispiel aus den USA von Benchmark. Ich meine, der hätte noch locker 2, 3 Vorgenerationen machen können, der ist ja noch nicht so alt. Aber er hat gesagt, nein, ich mache Platz für meine Nachfolger und ist jetzt nicht mehr Partner in den neuen Fonds, betreut einfach noch die alten Fonds, wo er noch als GP mit dabei war. Das war an dieser Stelle sicherlich sehr, sehr vorbildlich. Also man kann sagen, Nachhaltigkeit im VC bedeutet, Wissen, Kultur und Netzwerk über Generationen hinweg zu transferieren, so wie das eben zum Beispiel Benchmark macht in den USA. Und viele VC-Häuser laufen zu schnell leer, wenn die Gründer-GPs an einem Punkt kommen, wo sie eben weniger operational sind, aktiv sind. Und Index denkt jetzt eben gerade darüber nach, wie dieser Übergang aussehen soll. Und das ist durchaus ein Zeichen von Reife. Und es ist vor allem relevant, weil Investmenterfolg nicht nur aus einem einzigen großen Jahr entsteht, sondern aus der Fähigkeit, über Dekaden hinweg mehrfach zu performen, oder? Und wird dieser Übergang eben sauber gestaltet, kann Index seine Position langfristig festigen und weiter als globaler Benchmark fungieren, was wiederum Talentkapital und Deals ansieht, sowohl für Europa als auch global. Und das wird jetzt eben spannend sein zu sehen. Es gibt auf Bloomberg einen Artikel, den kann ich allen empfehlen. Lest den mal und man versucht halt jetzt diese Stars, also diese jungen Wilden nachzuziehen, aber die müssen sich nicht beweisen. Die haben alle schon mindestens einen guten Deal gemacht, aber das heißt noch lange nicht, dass sie eben in der Lage sind, einen ganzen Fonds erfolgreich zu gestalten. Oder jetzt bei Sequoia hat man das auch gesehen. Ich meine, Rudolf Botha wurde CEO, der hatte sehr viele erfolgreiche Investments als Partner gemacht. Jetzt als CEO hat er vielleicht weniger erfolgreich agiert und wurde dann, so wie man es hört, abgesetzt. Also es ist schon, glaube ich, diese Nachfolge ist nicht so einfach und man muss das genau beobachten. Und deshalb bin ich gespannt, wie das jetzt bei Index weitergeht.
Diese Folge wird präsentiert von Are Ventures, dem Berner Business Angel Club. Are Ventures bringt ambitionierte Schweizer Startups mit erfahrenen Investorinnen und Investoren zusammen, die mehr bieten als nur Kapital. Ein starkes Netzwerk, echte Expertise und Hands-on-Support für die entscheidenden frühen Schritte. Wenn ihr als Startup wachsen wollt oder als Investor Zugang zu den spannendsten Frühphasendeals sucht, dann bewerbt euch für unsere nächste Veranstaltung unter www.areventures.ch. Wenger und Wili, Ihre Partnerkanzlei für Startups. Ob Gründung, Finanzierungsrunde oder Exit, Startups stehen vor komplexen rechtlichen Herausforderungen. Wenger und Wili begleitet Gründerinnen und Gründer in jeder Phase ihres Unternehmens mit maßgeschneiderter Beratung zu Gesellschaftsrecht, Finanzierung, Steuerfragen und IP-Schutz. Wenger und Wili, Ihre Rechtsberatung für Startups.
Kommen wir zum Schwerpunktthema. Wir begrüßen ja später dann noch Michi Sauter, den Projektleiter von Project Switzerland, eine der wichtigsten Initiativen, die das Schweizer Tech-Ökosystem gerade erlebt. Eine nationale Mission, die darauf abzielt, den oft zitierten Scaling Gap zwischen vielversprechenden Startups und echten globalen Marktführern zu schließen. Ja, man kann sagen, das wissen glaube ich alle, die Schweiz ist Spitzenreiterin in Innovation, gemessen etwa an Patenten per Capita und der Exzellenz unserer Forschungseinrichtungen. Aber wenn es darum geht, aus diesen Ideen globale Champions mit nachhaltigem Wachstum und hoher Wertschöpfung zu realisieren, dann sehen wir häufig frühzeitige Exits oder eben eingeschränkte internationale Reichweite. Und genau hier setzt Project Switzerland an.
Ja, genau. Sie bringt 20 der erfahrensten Schweizer Unternehmer und Gründer, also jetzt, die ein Startup gegründet haben und das weltweit skaliert hat, mehrere Unicorn-Founders und Serial Entrepreneurs als Role Models zusammen, um direkten praxisnahen Erfolg Erfahrungsaustausch mit ambitionierten Scale-Ups zu ermöglichen. Diese Role Models, die haben alle Unternehmen aufgebaut, die weltweit erfolgreich skaliert haben, und sie engagieren sich nun explizit dafür, ihr Wissen weiterzugeben, damit die nächste Generation von Schweizer Tech-Führern die typischen Hürden, die in ihrem Wachstum dastehen, besser meistern können. Was ist die Aufgabe von den Role Models, Max?
Ja, die Aufgabe ist klar, Erfahrung dort verfügbar machen, wo sie am meisten fehlt. Gründer, die den Sprung vom Product Market Fit zur internationalen Expansion schaffen wollen, stehen oft an einem Punkt, an dem klassische Supportprogramme wie zum Beispiel Frühphasen Accelerators nicht mehr passen. Sie brauchen operative Insights, konkrete Strategien und ein Netzwerk, das über nationale Grenzen hinausreicht. Project Switzerland adressiert genau diese Lücke, nicht als lehrplanbasiertes Mentorship, sondern als Peer-to-Peer Experience Sharing zwischen Gründern auf Augenhöhe.
Ja, und das Programm, das erstreckt sich über 12 Monate und bietet den ausgewählten Scale-Ups Zugang zu diesen Role Models, gemeinsamen Peer-Sessions und exklusiven Community-Events. Begleitet wird das Ganze wissenschaftlich, um Erfolgsmuster im Scale-Up-Prozess systematisch zu identifizieren und nutzbar zu machen. Wer steckt eigentlich hinter dem Projekt?
Ja, hinter der Initiative steht die Deep Tech Nation Switzerland Foundation, unterstützt von Partnern wie dem HSG Start Accelerator, Swiss Startup Association, SIGTIC, Startup Days, Vongit und Follow the Gradient. Diese breite Allianz zeigt, Scaling ist ein gesamtökonomisches Thema, das eben nicht nur einzelne Startups betrifft, sondern die technologische Souveränität und langfristige Prosperität der Schweiz als Ganzes. Nominierungen von Scale-Up sind noch bis zum 15. Februar 2026 möglich. Der Startschuss für die erste Kohorte fiel im Januar 2026.
Ja, und mit Project Switzerland soll die Perspektive verändert werden, weg von einem Fokus auf Erfindung und frühe Innovation hin zu einer Kultur des Wachstums und dem globalen Wettbewerb. Eine Kultur, in der Schweizer Unternehmen nicht nur weltweit relevant sind, sondern auch dauerhaft in der ersten Liga mitspielen können sollen. Ist ja ein Thema, das wir mit Koyo auch anschauen. Weg von Early Stage hin zum Scale-Up. Das ist ein ganz wichtiger Schritt für das schweizerische Ökosystem. So, um noch tiefer in Project Switzerland einzutauchen und besser zu verstehen, wie das Programm konkret aufgebaut ist und welche Ziele damit verfolgt werden, sprechen wir heute mit Michael Sauter. Michael ist für unsere Hörerinnen und Hörer kein Unbekannter. Er war bereits bei uns als Experte zu Gast, als wir mit ihm in Episode 64 über Product Market Fit gesprochen haben. Heute geht es um den nächsten entscheidenden Schritt danach für skalierende Unternehmen. Michael ist Lead von Project Switzerland und verantwortet die Initiative operativ und strategisch. Er bringt langjährige Erfahrung im Aufbau und der Skalierung von technologiegetriebenen Unternehmen mit. Als Disclaimer hier, Michael und ich, wir kennen uns bestens. Wir haben zusammen im ZID gearbeitet, im Berner Park mit aufgebaut und dem Business Angel Club Are Ventures, der ja bei uns bei Burnrate auch Partner ist, mitgegründet und arbeiten schon seit 10 Jahren intensiv, eng zusammen. Und daraus hat sich auch eine schöne Freundschaft entwickelt, zumindest von meiner Seite. Michael, schön, dass du dir Zeit nimmst für uns bei Burnrate. Lass uns direkt einsteigen und tiefer in das Programm und seine Ziele eintauchen.
Vielen Dank, Guy, für die Einladung. Es freut mich natürlich sehr, wieder hier zu sein, bei dir zu sein, in deinem Haus. In dem Sinne vielleicht eine kurze Ergänzung. Ich bin Head of Scale-Up Booster bei Deep Tech Nation und in diesem Sinne verantworte ich auch Project Switzerland.
Sehr gut. Vielen Dank für die Ergänzung. Michael, verantwortlich für den Lead im Projekt. Wie würdest du in einem Satz beschreiben, was die Mission der Initiative genau ist und warum diese genau jetzt kommt?
Das ist natürlich immer schwierig, in meinem Satz das zu sagen, aber wenn ich einen Satz sagen müsste, dann ist es ganz klar dieser: Die Schweiz braucht mehr Scale-Ups, die erfolgreich skalieren und Marktleader in ihrer Kategorie werden. Und warum braucht sie das? Das wäre jetzt schon mein zweiter Satz in dem Sinne. Tipptopp. Wir brauchen sie natürlich auch für die Schweiz, für unsere technologische Souveränität. Wir leben heute in schwierigen Zeiten, in geopolitischen Shiftings drin. Die Nationen schauen immer mehr auf sich selber und wir brauchen eigene Technologie, eigene Company, die da sehr erfolgreich sind.
du bist ja Product Market Fit Experte, hast hier auch verschiedene Programme aufgebaut. Warum ist es in deiner Sicht so schwierig für hochinnovative Schweizer Startups, den Sprung vom Product Market Fit zur globalen Marktdominanz zu schaffen, Michael?
Ich glaube, zum ersten Mal muss man sagen, Product Market Fit ist eine ganz andere Disziplin, oder? Dabei geht es darum, ein Produkt zu entwickeln, was wirklich eine Marktnachfrage hat, was wiederholbar und skalierbar verkauft werden kann. Also man muss das entwickeln, das ist wirklich ein Engineering rausfinden. Und skalieren ist wieder eine ganz andere Aufgabe. Man muss das, was man hat, diesen Product Market Fit, natürlich in ein großartiges Unternehmen überführen. Also Team entwickeln, Organisation entwickeln, Kapital natürlich gewinnen und das auch effizient einsetzen. Und auch die Rolle des Gründers verändert sich laufend. Und das ist ziemlich eine sehr komplexe Aufgabe, eine schwierige Aufgabe. Einerseits. Und während Trail und Error im Anfang okay ist, für den Product Market Fit zu finden, ist das gut und okay. Trial and Error wird dann in der Wachstumsphase natürlich eher teuer. Oder darum braucht man gute Leute um sich, die einem unterstützen und helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Ja, da kommst du gleich auf die nächste Frage zu sprechen. Ihr setzt auf Role Models, statt ein klassisches Accelerator-Programm aufzubauen mit ganz klaren Strukturen und einer kurzen Laufzeit. Was unterscheidet euer Peer-to-Peer-Ansatz konkret von traditionellen Mentorship- oder Accelerator-Formaten?
Wir haben unzählige Interviews natürlich durchgeführt. Wir haben geschaut, wo liegt es, was brauchen die Scale-Ups-Gründer, wo können wir sie unterstützen? Und es geht um die Stärke der Skalierfähigkeiten. Und was immer wieder zurückgespielt worden ist, einerseits, dass die Skaliererfahrung in der Schweiz eher rare ist. Also es gibt gar nicht so viele Leute, die wirklich diese Erfahrung haben. Und dass diese aber auf der anderen Seite umso wichtiger ist. Und wir sprechen hier nicht um Playbooks, genau so musst du das machen, sondern es geht darum, Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe, damit man diese abrufen kann. Und wir haben 20 Role Models, die haben wirklich Großartiges geleistet. Die haben sehr viele Erfahrungen, die haben viele Learnings gemacht, die haben Fehler gemacht, die haben aber auch vieles richtig gemacht. Und die haben natürlich auch ein hervorragendes Netzwerk. Ich vergleiche es immer so etwas wie eine Bibliothek, auch wenn das etwas jetzt altmodisch tönt, eine Bibliothek. Oder? Aber man hat so viel Wissen, man kann auf dieses Wissen zugreifen. Es sind nicht Theorien, es sind nicht irgendwelche Slides, sondern es sind Real Conversation, was wir eigentlich ermöglichen wollen. Und auf der anderen Seite haben diese Role Models auch ganz klar ein Commitment abgegeben. Sie haben sich committed, ihre Erfahrungen mit diesen Scale-Ups zu tauschen, da Einblicke zu geben und davon auch ihnen die Möglichkeit geben, davon zu lernen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, es ist natürlich extrem spannend, wenn man da auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann, anstatt eben, wie du vorher gesagt hast, alle Fehler selbst nochmal machen, weil irgendwann wird es teuer und dann ist plötzlich eine 100 Millionen bewertete Firma am Abgrund, weil eben so ein Fehler gemacht wurde. Das haben wir auch schon viel gesehen. Und jetzt kommen wir mal auf die 20 Role Models zu sprechen. Wie hast du das Netzwerk zusammengestellt? Wie hast du die Leute gefunden überhaupt? Und nach welchen Kriterien habt ihr die Persönlichkeiten in dem Sinne evaluiert und waren auch alle direkt Feuer und Flamme für das Projekt? Oder gab es da auch gewisse Reservationen im Anfang und auch einige, die vielleicht abgesagt haben, die ihr gerne gehabt hättet?
Genau, also grundsätzlich haben wir uns natürlich festgelegt, was sind die Kriterien, was ist ein Role Model für uns? Und da sind wir natürlich klar auf den Punkt gekommen, sie müssen den Track Record haben. Also das sind alles entweder Unicorn-Founder, Serial Entrepreneurs oder Unternehmer, die ihr Unternehmen zur Marktleaderschaft geführt haben. Also sie haben diesen Track Record. Sie müssen auch eine gewisse globale Erfahrung haben. Wir wollen internationale Unternehmer. Das ist uns auch ganz wichtig. Wir wollen Global Market Leaders pushen und nicht Schweizer Market Leader. Dann natürlich müssen sie sehr unternehmisch, sind nicht theoretisch. Also sie müssen diese unternehmische Erfahrung auch teilen wollen. Und natürlich der letzte Punkt, der sehr wichtig war, die Bereitschaft, da wirklich Zeit bereitzustellen. War schwierig. Ich war überrascht eigentlich, wie gut es funktioniert hat. Wie schnell eigentlich die Role Models gesagt haben, doch, wir müssen das jetzt tun. Ich glaube, auch der Timing spielt eine wichtige Rolle. Es ist jetzt die Zeit, dass die Schweiz ihre Stärken zeigt. Wir wollen die nächste Generation unterstützen und wir sehen auch die Wichtigkeit darin. Also ich war überrascht, eigentlich, ich würde fast sagen, 95% hat zugesagt, wenn ich sie angefragt habe.
Ah, spannend, das ist natürlich eine sehr hohe Erfolgsquote. Bei dir hätte ich mir auch nichts anderes vorgestellt, ganz ehrlich gesagt, überzeugend, wie immer. Und vielleicht, wie viel Zeit müssen Sie dann, oder ist es vorgesehen, dass diese Role Models einsetzen für die Unternehmen, jetzt über einen Horizont von einem Jahr?
Genau, also die Role Models haben sich committed, mindestens 2 Stunden pro Monat zu investieren da drin, aber darauf darf natürlich auch mehr wachsen. Also die Beziehung kann stärker werden, sie können auch mehr Zeit investieren. Einfach das Minimum Commitment ist 2 Stunden pro Monat.
Ja, spannend. Da können sich ja auch spannende Freundschaften daraus entwickeln, wenn man noch gemeinsame Interessen hat, wenn man mit den besten Coaches und Role Models zusammenarbeitet. Du, welche konkreten Herausforderungen adressiert ihr mit dem Programm? Ist es effektiv die Internationalisierung oder eben das den Teamaufbau oder Umbau der Führung erwähnt? Sind es Finanzierungsthemen, inländisch, ausländisch? Und wie sieht euer Supportformat dafür aus?
Das ist natürlich super individuell, oder? Ich glaube, Skalieren ist sehr individuell. Das hängt auch sehr stark von der Situation ab, von dem Erfahrungsschatz der Gründer auch. Und darum ist es ja auch wie eben eine Bibliothek, wo man verschiedene Leute approachen kann. Also es ist nicht ein One-to-One-Mentoring, sondern ich kriege eigentlich über die ganze Zeit Zugänge zu allen Role Models, die jede eine spezifische Erfahrung haben. Also sehr individuell. Aber es geht sicherlich um die Entwicklung als Führungsperson, ganz sicher auch. Es geht sicherlich um die Entwicklung als Team. Was für Boards brauche ich in welcher Phase? Wie muss ich mich aufstellen? Es geht darum, wie internationalisiere ich auch und wann auch? Finanzierungsstrategien, all die Themen, die sind sicherlich auch Teil von Project Switzerland, aber je nach Bedürfnis, das ist ganz, ganz wichtig. Und eben, ich gehe auf die Leute zu, tausche mich aus und die Feedbacks, die wir immer heute schon bekommen, wenn wir das schon gemacht haben, wir haben das schon getestet, ist, hey, es gibt mir wie Klarheit für meinen eigenen Plan, diesen Austausch zu haben und ich fühle mich auch sicherer in dem, was ich tue.
Ja, super. Also nicht one size fits all, sondern sehr individualisiert, wie das eben die Unternehmer auch brauchen, entsprechend ihrem bisherigen Werdegang. Ihr habt verschiedene Auswahlkriterien aufgelistet. Jetzt schon sehr viele Bewerbungen sind eingegangen, hast du mir vorher gerade erzählt. Schon über 50, vielleicht darf ich das hier sagen, sonst können wir das dann rausschneiden. Ihr habt unter anderem ein ARR-Band, eine Teamgröße, Finanzierung, die das Unternehmen angeheuert haben muss. Welche Zielgruppe wollt ihr damit präzise erreichen und ja, wieso gerade diese Schwellenwerte? Und macht ihr auch in gewisse Ausnahmefälle bei ja, Teams oder Firmen, die ihr sehr spannend findet?
Also im ersten Mal geht es darum, wirklich Startups und Scale-Ups zu identifizieren, die wirklich in dieser Wachstum, in dieser Skalierherausforderung stehen. Also das heißt nicht, es sind keine Early-Stage-Startups mehr. Sie sollten mehr als 2 Millionen ARR haben, typischerweise nach Series A oder kurz davor. Also es geht wirklich da, wo ich sehr viel Entscheidungen treffen muss. Wen stelle ich ein? Welche Key Hiring brauche ich dafür? Wie tue ich meine Organisation entwickeln? Wie tue ich auch meine Beziehung mit dem Board gestalten? Und. Also wo sehr viele neue Dinge auf einen einprassen. Sie müssen natürlich einen gewissen Hunger haben. Es geht darum, wirklich große Companies zu bauen, bedeutungsvolle Companies. Sie müssen auch eine gewisse Überzeugung als Unternehmer haben, aber gleich auch eine gewisse Humbleness. Also wir suchen spezielle Unternehmertypen da drinnen auch. Sie müssen lernen wollen, also diesen Hunger nach dauernd sich weiterentwickeln und dauernd lernen zu können. Und auch ein gewisses natürlich Commitment für Project Switzerland und auch für die Schweiz ist sehr wichtig für uns.
Ja, und der Auswahlprozess konkret, wer entscheidet und wie wählt ihr da aus? Na, 3 Nasen zusammen und sagen, hey, ich habe entschieden oder was? Wie macht ihr das?
Genau, also es ist ein mehrstufiger Prozess. Es beginnt mit Nomination. Also im Moment ist die Nominationsphase, das können Board-Members sein oder Investoren oder auch Player vom Ecosystem, die Scale-Ups nominieren. Das ist die erste Phase. Dann kommt die Bewerbungsphase, wo man die nominierten Personen angeht, die nominierten Companies angehen und sie bewerben sich offiziell. Danach kommt eine Interviewphase, da führen Role Models von Project Switzerland, also Leute, die erfolgreich Unternehmen skaliert haben, Interviews durch und schlussendlich kommt die Selektionsphase. Und die Selektion wird durch die Role Models durchgeführt, also eine Gruppe von Role Models und also Ecosystem-Repräsentanten. Also in dem Sinn sind es nicht wir, die auswählen, sondern es sind wirklich Leute, die auch selber schon erfolgreich Unternehmen aufgebaut haben.
Spannend. Sinnvoll, scheint nach einem sinnvoll aufgestellten Prozess. Und die Nominationsphase, vielleicht können wir das auch noch kurz einblenden. Bis wann läuft die jetzt?
Die Nominationsphase geht noch bis zum 15. Februar und dann beginnt die zweite Phase, wo die Interviewphase beginnt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst, bis wann ihr die besten Unternehmer nominieren könnt, schickt das ein. Wir teilen den Link in unsere Newsletter gerne mit euch. Und dann kommen wir zurück zu den Partnern. Ihr habt ziemlich viele spannende Partner an Bord aus dem Unternehmertum und aus der Wissenschaft. Haben die irgendeine Rolle in der Gestaltung des Programms? Oder?
Uns war ganz wichtig, dass dieses Projekt Project Switzerland eigentlich die Schweiz abdeckt. Und Project Switzerland gehört in dem Sinn auch der Schweiz, oder? Und darum haben wir Partner von Genf, von Branchit über Bern bis Zürich und nach St. Gallen. Das ist ganz wichtig, diese breite Abdeckung. Und schlussendlich haben wir eine gewisse wissenschaftliche Abdeckung. Auch die HSG St. Gallen, die schreibt eine Doktorarbeit über dieses Thema, wie man aus der Schweiz erfolgreich skaliert. Was gibt es für Muster? Wie kann man das machen? Was sind die Optionen, die man hat?
Ah, da sind wir sicherlich dann alle sehr interessiert, die mal uns zu Gemüte zu führen, sobald die abgeschlossen ist, diese DIS. Wie plant ihr, das Projekt messbar zu machen? Was habt ihr euch für KPIs gesetzt? Da gibt es Follow-up-Evaluierungen oder auch wissenschaftliche Begleitung, das ist schon jetzt gerade erwähnt in der Antwort mit der HSG eventuell. Wie sieht das aus konkret?
Also es gibt natürlich KPIs, die können wir selber beeinflussen und gewisse können wir nur indirekt beeinflussen. Die KPIs, die wir direkt beeinflussen und wir auch anschauen und beziehungsweise messen, sind natürlich die Interaktion und die Tiefe der Interaktion der Role Models mit diesen Scale-Ups. Also wie entwickelt sich das? Oder ist es ein reiner Austausch? Oder entsteht da viel, viel mehr? Das tracken wir sehr, wollen wir sehr genau tracken. Dann gibt es auch sogenannte Wirkungsziele, also die KPI, die Wirkung erzeugen. Das ist natürlich, wie entwickelt sich die Growth Rate während dem Programm, aber auch später draus? Sind die wirklich besser unterwegs? All das tracken wir natürlich. Und schlussendlich natürlich die wissenschaftliche Erkenntnis, die wir daraus ziehen. Und können wir ja dieses Wissen, was wir da generieren, auch weitergeben, haben wir ja klare Muster herausfinden können, die dem gesamten Ökosystem dient.
Sehr spannend. Schauen wir mal noch ein bisschen in die Zukunft. Wie müsste sich jetzt das Schweizer Ökosystem entwickeln, damit sich Project Switzerland nicht nur auf ersten Erfolgen ausruhen kann, sondern wirklich langfristig eine nachhaltige Skalierungskultur in der Schweiz etablieren lässt. Wie lange denkst du, braucht es, bis dieser Impact messbar ist?
Also Project Switzerland, jetzt spreche ich mal nur für Project Switzerland am Anfang. Also wir haben natürlich kurzfristige Ziele. Da geht es darum, diese Giving-Back-Kultur zu erhöhen, dass erfahrene Unternehmer ihr Wissen zurückgeben, speziell im Skalierungsbereich. Auch, dass wir unsere Ambition nach oben geht, oder? Dass wir große Companies bauen wollen und auch die Vorbilder dazu haben, die das eben geschafft haben. Und so eigentlich, ich weiß, ich könnte das auch probieren oder ich kann das auch. Ein nächstes Ziel, was wir natürlich haben, dass Startups nicht so früh verkauft werden. Ich glaube, das ist in eurem Interesse, dass sie zuerst so sich gut entwickeln und zu guten Exits später führen. Und schlussendlich generell, dass das Skalier-Know-how erhöht wird. Das sind so unsere kurzfristigen Ziele. Aber langfristig geht es natürlich um Spotify, diese Welt zu kreieren, oder? Wir kennen alle den Spotify-Effekt. Aus Spotify sind wieder 40 neue Unternehmen entstanden, die wieder 1 Milliarde geraced haben. Oder? Und dieses Flywheel, dass das beginnt zu drehen, oder? Erfolgreiche Unternehmen führen zu neuen erfolgreichen Unternehmen, einerseits, weil sie Kapital freisetzen, Wissen freisetzen, aber auch Mitarbeitende gründen wieder eigene Scale-Ups. Und das ist ganz wichtig, dieses Flywheel muss schneller drehen.
Absolut, das hoffen wir natürlich, dass das sehr erfolgreich umgesetzt wird, so eine Spotify-Revolut. Klarna Mafia in der Schweiz wäre mal genau das richtige unternehmerisches Blut auch in der Venture-Szene. Michael, dir vielen herzlichen Dank für deine Zeit und wiederum die spannenden Insights, die du mit uns geteilt hast. Das ist nicht das letzte Mal im Podcast, gehe ich jetzt mal davon aus, wo wir dich einladen dürfen. Und natürlich wünschen wir dem ersten Batch von Project Switzerland viel Erfolg und allen, die sich da bewerben, dass sie da sich positiv beeinflussen lassen durch die Role Models und erfolgreich skalieren können.
Vielen Dank auch von meiner Seite und vielen Dank auch an das Ökosystem. Wir merken enorm, wie uns das Ökosystem stützt, wie wir sehr viel Support kriegen für Project Switzerland. Wie schon gesagt, Project Switzerland gehört der Schweiz.
Super, vielen Dank.
Die heutige Hörfrage kommt von Sonja aus Bern. Sie schreibt, ich lese vor, ich stehe gerade mitten im Fundraising und habe mehrere Gespräche mit Investorinnen und Investoren geführt, die eigentlich gut liefen, aber jetzt bekomme ich keine Antworten mehr. Manche melden sich wochenlang gar nicht, andere reagieren nur sehr sporadisch. Ist dieses Ghosting normal im VC-Prozess, fragt sie. Mache ich etwas falsch? Und wie sollte ich als Gründerin am besten nachfassen, ohne aufdringlich zu wirken oder mir Türen zuzuschlagen? Ja, ich wäre gespannt auf eure ehrliche Einschätzung. Ja, danke Sonja für die Frage. Gründerszene hat das Thema vor ein paar Wochen, Monaten auch in einem Artikel aufgegriffen, ist mir aufgefallen. Ja, aber das erleben wir auch, by the way, als GPs von Fonds, wenn wir am Fundraisen sind, dieses Ghosting, das ist ganz normal. Ja, die Frage ist, Guy, Ghosting ist im Fundraising tatsächlich sehr verbreitet oder viele Gründer sagen das auch oder wird das oft dramatischer wahrgenommen, als es ist?
Ja, ich würde sagen, das ist ein bisschen von beidem. Ghosting passiert sehr häufig und auch viel häufiger, als dass das uns jeweils lieb ist. Ist aber nie so gemeint, wie es Gründerinnen und Gründer manchmal emotional wahrnehmen und plötzlich hässig auf einem sind. Gehen wir ein bisschen in die Tiefe aus VC-Sicht. Da gibt es ja durchaus mehrere Ebenen. Ich meine, erstens sind die meisten Fonds hunderte, manchmal tausende Deals pro Jahr. Und die Realität ist, dass nur ein winziger Bruchteil davon ernsthaft geprüft wird, wenn ein Case nicht sofort in die Top-Priorität kommt. Das heißt, er passt zu der Investment-Stage, zu der Investment-These und irgendwie findet der Deal-Lead den Gründer, die Gründerin sympathisch und dass sie das etwas haben, das sie weitermachen wollen. Dann rutscht der Deal halt im Posteingang einfach weiter nach unten und dann kann es sehr gut passieren, dass er einfach liegen bleibt. Das ist kein böser Wille, sondern oft schlicht und einfach Überlastung und Priorisierung der Zeit. Die Mailbox, die hat immer zu viele E-Mails drin, kann mir niemand sagen, dass sie alle E-Mails jeden Abend beantwortet haben. Schön wär's. Also ich persönlich schaffe das in der Regel auch praktisch nie. Und wenn man es mal anschaut, in jedes Mail eine gute Antwort, auch schon nur eine gute Absage, die man verfasst an ein Startup, ja, 12 mal 5 Minuten, wo man da braucht, da hat man eine Stunde verbraucht. Und die hätte man ganz anders einsetzen können, produktiv, anstatt jetzt eine Absage-Mail zu schreiben, kann man in der Pipeline zwei spannende DD-Calls machen. Das muss man schon auch verstehen auf der anderen Seite, wenn man Gründer ist und jetzt da mal es länger geht, bis man ein Feedback bekommt.
Ja, vielleicht noch ein Einschub, oder? Ich habe vor kurzem versucht, über ChatGPT eine Absagemail zu machen, habe dann alle Dokumente hochgeladen, die ich bekommen habe vom Startup und gesagt, bitte ein freundliches Absagemail machen. Und dann habe ich das dem Startup geschickt. Das ging wirklich 5 Minuten. Und dann kam die Antwort, ja, vielen Dank, aber das, was du hier sagst, haben wir auf Slide 5 in der Breite aufgezeigt. Und dann ging ich nicht schauen und wie ich prompt, das war dort genau ausgeführt. Also man muss mega aufpassen. Also ich glaube eben schon auch Absagemails, also Asche über mein Haupt, muss man halt wirklich ernst nehmen. Das vielleicht noch zu dem Thema. Und natürlich kann man vielleicht das mit künstlicher Intelligenz machen, aber ich glaube, wenn man es ernst nimmt und dann lohnt sich vielleicht schon ein bisschen mehr Zeit zu investieren. Ja. Back to you.
Genau, und das ist halt dann rasch ein Riesenberg Zeit, den man eigentlich ja für produktive Arbeit einsetzen könnte. Nichts gegen Absagen ist auch produktiv, hilft den Startups, aber wir müssen ja auch unsere Zeit möglichst produktiv einsetzen auf den Deals, die wir umsetzen können, wollen und sollen. Dann gibt's noch vielleicht als Ergänzung interne Dynamiken in dem Venture Capital Fonds und im Team intern. Häufig wartet man auf ein kurzes Feedback von Partnern oder auf Marktinfos oder auf ein Signal aus dem Portfolio, wenn man die Firma kurz, ja, ein Founder, den man kennt und wo man weiß, dass er exzellent im Bereich die Übersicht hat, zustellt. Und da gibt's halt mal eine Woche, manchmal zwei, wenn er unter Wasser ist oder sie, ein bisschen Feedback kommt. Und da wartet man halt in dieser Phase. Und da kann man ja als Investor auch ganz bewusst ein bisschen weniger kommunizieren, weil man ja selbst noch keine klare Position hat. Und da muss man ja nicht einfach fünfmal Ping-Pong spielen, wenn man nichts zu sagen hat. Und das fühlt sich dann auch eben wie Ghosting an. Und das ist einfach ein Schwebezustand, in dem wir als VC drin sind. We're waiting for information. Das Google-Rad dreht und dreht. Und wenn wir das zurückhaben, dann kann man dann Feedback geben. Vielleicht noch als dritter Punkt muss man auch ehrlich sagen, es gibt auch Fälle, in denen ja, die Investoren bereits innerlich entschieden haben, dass wir nicht weitermachen, aber es irgendwie vermeiden, ein klares Nein zu geben, weil man niemanden enttäuschen will oder sich die Option auch konkret offen halten will. Und das ist, dass man vielleicht eben später doch noch einsteigt in den Deal, das ist durchaus menschlich, aber natürlich nicht ideal. Ja, Fazit: Ghosting ist real, aber meistens eher ein Symptom von Priorisierung, teilweise Unsicherheit und natürlich auch Überlastung und nicht ein persönliches Urteil gegenüber die Gründer.
Ja, das beste Absagemail, das ich mal erhalten habe, 3 Punkte. Erstens, erstens, sonst nichts. Oder glaube ich, hallo Max. Erstens, danke für die Bewerbung. Zweitens, nichts für uns. Drittens, alles Gute. That's it. Ich meine, nichts für uns ist sowas von klar und eigentlich muss man sich ja gar nicht erklären. Also ich habe das überhaupt nicht empfunden oder negativ empfunden, sondern ich habe es geschätzt, dass innerhalb von 48 Stunden eine Absage kam.
Ja, das ist, man hat besser Klarheit, aber da hat es einfach nicht in die These gepasst. Solche Mails schreiben wir übrigens auch sehr oft, wenn es wirklich definitiv nicht passt. Was ist aus deiner Sicht der beste Weg für Gründer und Gründerinnen, ja, jetzt nachzufassen bei so einem Stillstand?
Ja, ich versuche das in 3 Phasen zu machen. Also erstens das erste Follow-up. Das ist auch eine Wissenschaft für sich. Wann ist das erste Follow-up notwendig? Mhm. Also ich kriege zum Teil Follow-ups nach 24 Stunden. Und dann sage ich, hallo, ich meine, heutzutage ist es wirklich schwierig, die Inbox im Griff zu haben. Also das erste Follow-up frühestens nach 5 Tagen, wahrscheinlich erst nach 7 Tagen. Mehr als 7 Tagen würde ich vielleicht nicht warten, weil sonst ist dann vielleicht zu lang. Man soll sich ja noch erinnern können an die erste Mail. Und dieses Follow-up sollte kurz, respektvoll und inhaltlich überzeugend sein. Also zum Beispiel nicht, ich wollte nur schnell nachhaken und jetzt dir nicht auf den Sack gehen oder so, sondern eben schon ein echtes Update. Man muss sich schon ein bisschen Mühe geben. Also zum Beispiel sagen, wir haben jetzt einen Pilotkunden gewonnen, einen Meilenstein und man hat bessere Unit Economics oder eine klare Frage, was braucht ihr noch von uns? Damit gibst du dem Investor einen konkreten Anlass zu antworten. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn man den Investor zum ersten Mal anschaut, das erste Mal, dass man vielleicht nicht gerade alles erzählt, sondern dass man sich eben noch eine wichtige Info fürs Follow-up aufspart, die eben spannend ist. Und die sagt man halt dann, weil meistens ist es so, dass man beim ersten Mal wirklich nichts zurückbekommt.
Ja, die Hass-Follow-up-Mail. Ah, maybe this slipped down in your mailbox. Genau. Dankeschön. Und ja, dann kommt genau das Gleiche. Und das ist eine, die wird dir nicht helfen, positiver angeschaut.
Ja, vor allem, was auch ist, man sieht ja, wenn das ein Massenmail ist, das sieht man ja, also bei Gmail, wenn du Gmail verwendest oder auch wahrscheinlich andere Tools, sieht man sofort, dass das eine Mass-E-Mail ist und du bist einfach der Arme, der das E-Mail auch erhalten hat. Und das, die landen bei mir definitiv direkt im Spam-Folder, beziehungsweise
in der Ablage.
In der Ablage, genau. Genau. Aber das zweite Follow-up würde ich dann vielleicht ein bisschen länger warten und ja, hier kann man dann schon ein bisschen direkter werden. Zum Beispiel, ja, wir sind jetzt gerade dabei, die Runde zu strukturieren. Es wäre hilfreich, wenn wir kurz sprechen können. Oder ist das Thema für euch erledigt? Fragezeichen. Diese Klarheit ist nicht aggressiv, sondern professionell, finde ich. Und spätestens dann, ich meine, sollte man schon vielleicht dann antworten. Und dann würde ich schon auch strukturell Follow-ups machen, alle 4 Wochen. Das schätze ich sehr, wenn das Founder machen. Zum Beispiel wichtigsten KPIs, Traction, neue Kunden. Also auch wenn ich ihnen zum Beispiel absage, schätze ich das sehr. Also wir erfassen ja das bei uns auch, wenn dann die Gründer ein Update geben, wo wir nicht investiert haben, wir das entsprechend erfassen in unserer Datenbank, dass wir das dann auch anschauen können und auch in der Zukunft schauen können, ob die Vorhersagen auch eingetroffen sind, die Gründerin oder der Gründer gemacht hat. Oder jetzt, was ich wirklich nicht machen würde, ist tägliches Nachfassen. So passiv-aggressive Nachrichten gibt es auch immer wieder. Also wirklich, wo man sagt, okay, also mit so jemandem will ich definitiv nicht zusammenarbeiten oder sehr lange emotionale E-Mails. Das geht einfach nicht. Oder das ist nicht zeitgemäß. Also am besten eine Kombination aus Geduld, Struktur und klar Kommunikation. Ja, und das ist sicherlich empfehlenswert. Ja, gibt es Situationen, in denen du bewusst nicht antwortest und was würdest du dir stattdessen von Gründerinnen und Gründern wünschen?
Ja, absolut. Es gibt definitiv solche Situationen und ich finde es auch wichtig, dass wir das thematisieren und transparent machen, weil sonst fühlen sich alle schlecht, weil man nicht antwortet und kriegt man plötzlich einen schlechten Ruf, weil man da halt mal nicht sofort geantwortet hat. Und dazu gibt es mehrere, in meinen Augen zumindest legitime Gründe, wieso dass wir als Investor nicht sofort antworten. Ich meine, wir hatten die Punkte schon vorher kurz erwähnt, dass die interne Abstimmung, eben, manchmal braucht es halt einfach mehrere Partner auf dem Deal, wenn es da einer eher skeptisch ist, dann blockiert das den Prozess, bis man ja kurz darüber diskutieren konnte, wieso jetzt einer das gut findet und der andere das nicht gut findet. Und ja, das sieht man halt von außen her sehr schlecht oder gar nicht. Dann eben die Markt- oder Portfolioabhängigkeit. Manchmal hängt die Entscheidung davon ab, wie sich andere Investments entwickeln oder ob Kapital frei wird oder ob sich der Markt dreht in dem Sinne, ein bisschen im Größeren gedacht. Und in solchen Phasen, da antworten VCs häufig sehr vage auf Anfragen und pushen das ein bisschen raus. Und wenn man halt das Meeting erst in einem Monat will, dann antwortet man auch nicht gerade direkt, wenn das Mail reinkommt, sondern wartet mal vielleicht mal 2 Wochen. Dann sind einer der wichtigsten Gründe in meinen Augen, das sind halt einfach die Kapazitätsgrenzen. Gerade bei kleinen Fonds mit sehr aktiven Partnern, da ist schlicht und einfach nicht genug Zeit da, um jedes Gespräch gerade sofort zu terminieren. Ich meine, sonst muss man sagen, hey, kannst du morgen um 1 in der Nacht telefonieren oder um 1:30? Und das kommt dann auch nicht gut an bei den Gründern. Also was ich mir, und vielleicht das noch gefragt, was ich mir von den Gründern und Gründerinnen wünsche, ist, ja, kurze und präzise Updates, was ist erwähnt, die geben häufig Appetit, wenn sie wirklich den Geschmack treffen, eben da neue Kunden und dann, wenn die gut geschrieben sind, die Updates, die Investors-Updates, die teilweise auch den bestehenden Investoren sind, das ist etwas sehr Interessantes, das verfolge ich immer, da kriege ich Dutzende pro Monat und dann manchmal nach einem halben Jahr gibt es ein Follow-up und dann kommt man in den Investmentprozess rein. So sind schon einige Investments geschehen über die letzten Jahre. Was ich nie machen würde und was ich gar nicht schätze, ist, wenn irgendwie Vorwürfe gemacht werden. Warum antwortest du oder warum antworten sie nicht? Ist es nicht spannend oder eben so diese passive Aggressivität? Dann geht es wirklich irgendwann mal in den Spam-Folder, wenn da zu viele Updates kommen und das... Man will ja in dem Prozess eine gute Beziehung aufbauen, in der man einander vertraut und mit solchen Taten bringt es gar nichts und Investoren sprechen zusammen und wenn dann der Ruf kommt, hey, die pushen nur und da passiert nie etwas, dann ist das extrem schlecht für das Startup. Was ich mir auch wünsche, ist, dass, wenn ich da auf die Diskussion kurz zurückblicke, ein bisschen Verständnis dafür, dass unsere Entscheidungsprozesse halt einfach dauern können. Ich meine, gerade bei einem VC, wir investieren nicht nur unser eigenes Geld, wir haben ganz klare Prozesse und die müssen wir einhalten und können wir nicht einfach jedes Mal Hü-Hop-Galopp machen und dann alles fallen lassen und sich nur auf gerade etwas Neues, das ein bisschen vielleicht spannend ist, fokussieren. Und dann Professionalität, auch wenn man frustriert ist, das legen wir auch immer an den Tag. Wir haben auch viele Investoren schon gewonnen, die haben zuerst mal Nein gesagt. Oder es ging lange, bis ein erstes Feedback gekommen ist. Dann haben wir abgedatet und dann haben wir herausgefunden, hey, die waren vielleicht einfach mal weg in den Ferien oder im Krankenhaus und hatten einfach ihren Kopf ganz woanders. Und es ist wichtig bei Investments, dass man den Kopf da hat und für die Investments Kapazität hat, überhaupt auch mental die umzusetzen.
Ja, super, danke Guy. Sonja, ich glaube, wir können dir aufzeigen, dass Ghosting definitiv nichts Persönliches ist, sondern das kann passieren in unserem Alltag als VCs und als Investorinnen und Investoren. Also bitte nicht persönlich nehmen, sondern versuchen professionell nachzufassen. Dann kommst du sicher viel eher ans Ziel.
So, kommen wir zu den Transaktionen der Woche. Auch letzte Woche haben wir einige spannende Transaktionen gesehen und die wichtigsten haben wir für euch hier kurz zusammengefasst, wie immer.
Ja, starten wir mit der Megarunde der Woche. Das Wattländer Scale-Up aus Renault Swiss to 12 ist eines der am schnellsten wachsenden Schweizer Aerospace-Unternehmen. Die Firma hat sich jetzt über 100 Millionen Euro an Finanzierung gesichert, wobei 73 Millionen Euro aus dem Hummingsat Artes-Programm der European Space Agency stammen. Zusätzlich kam in der zweiten Hälfte 2025 noch privates Kapital von europäischen Investoren dazu. Das Signal ist klar, starke institutionelle Rückendeckung plus privates Vertrauen in die industrielle Reife des Unternehmens.
Ja, bei Swiss to 12 geht es inhaltlich um einen echten Paradigmen Paradigmenwechsel in der Satellitenkommunikation. Mit der HummingSat-Plattform ersetzen sie klassische, große und extrem teure Geosatelliten durch kleinere, schneller produzierbare und software-definiertere Systeme. Diese sind flexibel rekonfigurierbar, multi-orbit-fähig und deutlich kosteneffizienter. Der Fokus liegt auf souveräner Kommunikation, also auf sicheren Satcom-Lösungen für Staaten, aber auch auf kommerziellen Anwendungen wie Aviation, Maritime und IoT, Konnektivität etc. in abgelegenen Regionen.
Ja, ein zentraler Baustein ist dabei die Antennenkompetenz von Swiss212. Mit dem neuen Kapital wird die Phased Array Antennentechnologie weiterentwickelt. Besonders relevant ist, dass die ESA-Mittel von mehreren Mitgliedstaaten getragen werden, darunter die Schweiz, Deutschland, Österreich, Schweden, Norwegen und sogar Kanada als assoziiertes Mitglied. Das unterstreicht den strategischen Stellenwert des Projekts für europäische Satellitensouveränität.
Mit dem neuen Kapital treibt Swiss212 jetzt vor allem die Industrialisierung von HummingSat voran, skaliert die eigene Produktion und beschleunigt neue Produktentwicklungen. Der Erststart ist für 2027, also nächstes Jahr, geplant. Ziel ist es, Kunden eine flexible Plattform zu bieten, mit der sich Kapazitäten schnell erweitern, neue Services ausrollen und souveräne Kommunikationsfähigkeiten aufbauen lassen. Etwas, das bisher nur wenigen großen Raumfahrtsnationen möglich war. Swiss212 positioniert sich damit klar als europäischer Kernanbieter für die nächste Generation von Satellitenkommunikation.
Unsere zweite Transaktion der Woche ist auch aus der Romandie. Xnunc Intelligence ist ein junges Legal Tech Startup aus Genf, gegründet von einem Team aus Juristinnen und Juristen und KI-Experten, also kein klassischer Uni-Spin-off. Das Unternehmen hat gerade eine überzeichnete Pre-Seed-Runde von 2,15 Millionen US-Dollar abgeschlossen, angeführt von Spice House Partners. Es ist damit noch sehr früh unterwegs, kann man sagen, positioniert sich aber klar als Infrastrukturplayer für die nächste Generation von Legal KI.
Ja, spannend, was sie bauen. Mit ihrer Plattform, die nennen sie Silex, schaffen sie eine Art Fundament für vertrauenswürdige Legal Intelligence, wie sie das nennen. Es geht ihnen explizit nicht um einen weiteren Chatbot, sondern um verlässliche, nachvollziehbare juristische Antworten mit sauberer Quellenbasis. Kanzleien und Rechtsabteilungen können recherchieren, argumentieren, Texte einwerfen und Wissen managen. Und das in einer Architektur mit sicheren, isolierten Datenräumen, in denen private Dokumente mit öffentlichen Rechtsquellen kombiniert werden können, ohne dass hier das Anwaltsgeheimnis gefährdet wird. Ganz wichtig.
Neben Spice House Partners sind Blumhouse Ventures, Active Capital, Aperture Capital und Core Angels eingestiegen, ergänzt durch einen Kreis ausgewählter, sehr erfahrener Business Angels aus dem Legal- und Tech-Umfeld. Insgesamt ist das also ein stark spezialisiertes, fachnahes Investorenset und weniger ein klassisches, breites SaaS-VC-Konsortium, kann man sagen.
Ja, mit dem Kapital wollen Sie jetzt natürlich zunächst die Silex-Plattform weiter ausbauen und robuster machen. Gleichzeitig arbeiten Sie bereits an einer neuen Generation spezialisierter KI-Agenten für einzelne Rechtsgebiete und investieren in den Ausbau Ihrer legalen Wissensinfrastruktur und Data Pipelines. Ein besonders interessantes Element ist zudem eine Native Digital Publishing-Schicht innerhalb von Silex, über die Rechtswissenschaftler und Rechtswissenschaftlerinnen direkt auf der Plattform publizieren können, inklusive transparenter Vergütungsmodelle für die Autoren und Autorinnen.
Kommen wir zur nächsten Runde. Noriware aus Lupfig im Kanton Aargau ist ein Material-Tech-Startup, gegründet von Jessica Farda und Stefan Grieder. Das Team mit aktuell 8 Mitarbeitenden hat gerade eine Seed-Runde über 4 Millionen Franken abgeschlossen, finanziert von Family Offices und Privatinvestoren. Man steht jetzt kurz vor dem geplanten Marktlaunch noch in diesem Jahr. Besonders spannend ist das Timing, weil die neue EU-Verpackungsverordnung ab 2030 Einwegplastik für frisches Obst und Gemüse verbietet und Noriware positioniert sich also sehr früh in einem Markt, der regulatorisch gerade massiv Rückenwind bekommt.
Ja, mit NoriFresh hat NoriWare eine transparente, plastikfreie Folie auf der Basis von Algen entwickelt, die als voll biologischer Ersatz für herkömmliche PET-Verpackungen dient. Das Material besteht zu 100% aus natürlich erneuerbaren Rohstoffen, ist im Boden vollständig biologisch abbaubar und reduziert den CO2-Fußabdruck gegenüber PET um bis zu 90%. Entscheidend ist dabei, dass NoriFresh ohne Chemie, Klebstoffe oder Beschichtungen auskommt und sich direkt auf Karton heiß siegeln lässt. Und das Ganze funktioniert auf bestehenden Verpackungsmaschinen, was die Adoption für Produzenten massiv erleichtert. Das finde ich persönlich ein extrem wichtiger Schritt bei solchen Material Tech Technologien, dass sie eben wie bisher in den Produktionsprozess eingebunden werden können, dass sie at scale produziert werden können. Die Technologie ist patentgeschützt und erste Pilotprojekte mit europäischen Verpackungsunternehmen zeigen, dass das Material effektiv industriefähig sein soll.
Auf der Investorenseite handelt es sich um eine eher strategische Seedrunde, so wie ich das einschätze. Ein Family Office, das wir hier nicht mit Namen erwähnen dürfen, sowie ein privater Investor mit Private Equity Hintergrund sind eingestiegen und begleiten das Unternehmen aktiv in dieser Skalierungsphase. Zusätzlich zeigt die Nachfrage, dass der Markt ernsthaft Interesse hat. NoriWare hat bereits 6-stellige Vorbestellungen aus der Schweiz, Deutschland und Italien erhalten. 3 feste Kunden aus dem Frischobst- und Gemüseverpackungsbereich haben bereits Verträge unterschrieben, während das Unternehmen sein europäisches Kundennetz nun weiter ausbaut.
Ja, und die 4 Millionen werden eingesetzt für den Schritt Pilot to Market. Ein großer Teil des Kapitals fließt in die finale Produktentwicklung, damit NoriFresh wirklich shelf-ready ist. Gleichzeitig dient das Geld als Working Capital, um die ersten Rollen der Folie im industriellen Maßstab zu produzieren und eben den ersten Konsumenten auszuliefern. Darüber hinaus sind mehrere In-Store-Pilotprojekte mit Einzelhändlern geplant. Erste Vereinbarungen mit Retailern sind auch bereits unterschrieben. So entnehmen wir das der Kommunikation von NoriWare. Und das Produkt soll direkt im Handel getestet werden, damit die Markteinführung dann sauber begleitet werden kann.
Ja, für die letzte Transaction gehen wir nochmals in die Romandie und zwar nach Lausanne an die EPFL. Alpha Lum ist ein Spin-out aus dem Corporate Incubator von Ames Osram, also ein Industrie-Spin-off mit sehr starkem Hardware-Background. Das Unternehmen hat gerade eine Seed-Runde über 3,4 Millionen Franken abgeschlossen, angeführt von WeSquared Ventures. Mit dem Geld will Alpha Lum den Übergang von reiner Advanced Engineering hin zu einem echten Kernzulieferer für die nächste Generation von Smart Glasses und Spatial Computing Produkten schaffen und sich als einer der führenden europäischen Anbieter für hocheffiziente Optik positionieren.
Ja, technologisch ist es extrem spannend, was die machen. Alpha Lum arbeitet an beiden großen Bottlenecks von AR-Brillen, ineffiziente Displays und extrem stromhungrige Sensorik. Konkret kombinieren sie sogenannte, ich lese es hier jetzt ab, holographische optische Combiner mit ultrastromsparenden interferometrischen Lasersensoren, ergänzt durch eine KI-basierte Bewegungswahrnehmung. Ihre transparente optische Schicht ist extrem dünn und nahezu unsichtbar. Sie reduziert dadurch den Lichtverlust massiv und erreicht über eine 10-fach höhere optische Effizienz als herkömmliche Waveguides. Das bei gleichzeitig tieferen Systemkosten.
Geführt wird Alpha Lum von Markus Rossi, einem Serial Entrepreneur, der zuvor Heptagon als CIO an MS verkauft hat. Also jemand mit echter Industrie- und Exit-Erfahrung. Das Team deckt das ganze Spektrum ab, Laser- und Optikphysik, ASIC-Design, Edge-AI sowie praktische Erfahrung im Aufbau von Pilotlinien und der Übertragung auf Contract Manufacturers. Investorenseitig kommt der Lead von V-Squared Ventures, einem tief in Deep-Tech und Hardware verankerten europäischen VC, der Alpha Lum klar als strategischen Baustein für die nächste Computing-Plattform sieht.
Ja, und mit den 3,4 Millionen will Alfa Lam jetzt vor allem industrialisieren. Sie bereiten die nächste Phase der Skalierung vor, verfeinern ihre Fertigungsprozesse und arbeiten enger mit potenziellen Industriepartnern zusammen. Ziel ist es, Smart Glasses nicht nur technisch möglich, sondern wirklich tragbar und massentauglich zu machen. Also leichter, effizienter und günstiger. Langfristig wollen sie sich als Kerntechnologielieferant für die kommende AR-Plattformen etablieren und eine wettbewerbsfähige europäische Lieferkette für Smart Glasses Optik mit aufbauen.
Ja, wir haben erst Januar und trotzdem sind bereits zahlreiche spannende Transaktionen über die Bühne gegangen und die Romandie spielt dabei ganz klar in der ersten Liga mit. Das wär's gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Wir freuen uns auf nächste Woche und vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen ein schönes Weekend. Take care und tschüss.